Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Hätte ich während der letzten 10 Tage das Geld gehabt, so hätte ich viel Geld auf der hiesigen Börse gewonnen. Jetzt ist wieder die Zeit, wo mit Wit und Very Little Money Geld gemacht werden kann in London. Das sind natürlich nicht meine Worte, sondern das schrieb Karl Marx 1864 an Friedrich Engels.
Karl Marx spekulierte an der Börse. Das wirft Fragen auf. Ist es Doppelmoral, wenn der Kapitalismuskritiker gleichzeitig Aktionär ist? Oder sollte man etwa als Linker sein Geld durchaus an der Börse investieren? Wir werden das in dieser Folge befürworten. Allerdings soll vorab gesagt sein, die in diesem Podcast besprochenen Inhalte dienen ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Also sie stellen in keiner Weise eine Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar. Alle Meinungen spiegeln lediglich unsere persönlichen Ansichten wider und wir übernehmen auch keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit, haften für keine Verluste und können keine Risiken abschätzen.
An dieser Stelle wollen wir darauf hinweisen, dass man diesen Podcast unterstützen kann. Am besten funktioniert das, indem man auch noch etwas dafür bekommt, nämlich unsere Zusatzinhalte. Das sind die Speakeasy Bar, in der wir Publikumsfragen beantworten und diskutieren, und Wohlstand für alle Literatur. Einmal im Monat sprechen wir dort über ein wichtiges literarisches Werk und den ökonomischen Gehalt. Was erzählt uns Theodor Fontane über das Erben und das Heiraten? Was verrät uns Thomas Mann über den Kapitalismus und ein Familienunternehmen? Solche Fragen beantworten wir da bzw. diskutieren wir anhand von literarischen Texten. Und du, Ole, sagst noch, wie man zu diesen Inhalten gelangt.
Genau, wer die Speakeasy Bar hören will oder die Literaturfolgen, alle alten Folgen sind natürlich auch verfügbar, der kann uns bei Steady und Patreon abonnieren. Die Links dazu findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung.
Nun wollen wir noch einen Disclaimer voranstellen. Wer uns schon länger zuhört, braucht diesen nicht, aber trotzdem sei es hier nochmal gesagt, keineswegs sind wir der Auffassung, dass Probleme wie Ungleichheit, Altersarmut, niedrige Löhne etc. sich dadurch lösen lassen, dass Menschen an der Börse investieren. Selbst die beste Anlagestrategie der Welt hilft nicht, wenn kaum Geld da ist, um es zu investieren. Die enormen Reallohnverluste sind nicht an der Börse zu kompensieren. Und der große Niedriglohnsektor in Deutschland treibt Menschen systematisch in die Armut. Das Problem ist nicht ein Mangel an Anlagestrategien bei diesen Leuten. Sie haben kein Geld. Nun kann man auch kleine Summen anlegen, wie wir zeigen werden. Und dass dies besser ist, als es einfach auf dem Konto herumliegen zu lassen, das gute Geld oder unters Kopfkissen zu stecken, das wollen wir zeigen. Aber damit ist natürlich nicht ein Grundproblem des Kapitalismus aufzuheben. Man kann, wenn man zum Beispiel über 40 Jahre lang 150 Euro im Monat in einen sicheren ETF anlegt, 7% Rendite pro Jahr erwarten. Abzüglich Steuern bedeutet das dann, dass man sich danach monatlich 1.500 Euro 20 Jahre lang auszahlen lassen kann, ehe das gesamte Geld aufgebraucht ist. Durch den Zinseszinseffekt hat man also insgesamt 110.000 Euro nur eingezahlt, aber das Geld hat sich dann mehr als verdoppelt. Aber die 1.500 Euro im Monat, die jetzt etwa der deutschen Durchschnittsrente entsprechen, sind natürlich in 40 Jahren viel weniger wert.
Genau. Da ist dann halt wirklich die Frage, wie viel dann auch übrig geblieben ist bei 2% pro Jahr Inflation zum Beispiel. Ja. Das verzinst sich ja dann auch durchaus. Jetzt hast du schon die Steuer abgezogen, Wolfgang. Die Abgeltungssteuer, die beträgt pauschal 25% auf Kapitalerträge wie Zinsen, Dividenden und realisierte Kursgewinne. Und hinzu kommt noch der Solidaritätszuschlag und möglicherweise die Kirchensteuer. Das heißt, wer Gewinne an der Börse macht, der muss diese selbstverständlich versteuern. 25%, da werden jetzt manche denken, ui, das ist aber viel, aber es handelt sich ja letztlich um eine pauschale Steuer. Das heißt, wenn man, ob man viel oder wenig da macht, das macht eigentlich gar keinen Unterschied. Es handelt sich nicht um eine progressive Steuer. Von daher kann auch nicht von der Steuergerechtigkeit die Rede sein. Also während Arbeitseinkommen mit bis zu 45% plus Soli besteuert werden, werden Kapitalerträge wesentlich geringer besteuert. Wer seine Arbeitskraft verkaufen muss, ist steuerlich schlechter gestellt als jene, die ihr Geld in Anführungszeichen für sich arbeiten lassen.
Eigentlich müsste man auch Kapitalerträge progressiv besteuern. Zugleich könnte man einen gewissen Freibetrag so ausgestalten, dass Menschen, die auf diese Weise für das Alter vorsorgen, nicht zu viele Steuern am Ende zahlen müssen. Wir sehen jedenfalls, dass die finanzielle Freiheit ganz schön schwer zu erreichen ist, und wir bemühen ein weiteres Rechenbeispiel, es ist dann auch das letzte. Wer mit 50 in Rente gehen will, das wäre ja toll, ne? Jetzt sind wir bei 65, ja. 67 Jahren. Wer mit 50 in Rente gehen will, um bis zu seinem 85. Lebensjahr 2500 Euro, also das deutsche Durchschnittsgehalt, ausgezahlt bekommen haben will, muss bei 7% Rendite 25 Jahre lang monatlich 500 Euro sparen. Und das ist ja, wie man merkt, schon nicht wenig, 500 Euro jeden Monat zur Seite legen. Zudem muss auch hier wieder gesehen werden, dass über die Jahrzehnte hinweg eine Inflation von knapp 2% jährlich die Rente dann real etwa halbieren würde. Also mit der finanziellen Freiheit ist man da auch noch nicht so weit. Und jetzt könnten wir weiter große Rechnungen anstreben, wie viel finanzielle Freiheit man dann braucht. Und dann kommt man doch sehr schnell darauf, dass man deutlich über 1 Million mit zum Beispiel ETF-Sparen erreichen muss, um dann in der Rente wirklich so ein gutes Gehalt ausgezahlt zu bekommen. Und da sehen wir schon, dass diese finanzielle Freiheit, die versprochen wird, für die sich realisieren lässt, die ohnehin schon ein hohes Einkommen haben oder die viel Kapital haben und dann das Geld zur Börse bringen können.
Genau, also generell ist die Ungleichheit, die im Kapitalismus immer da ist, die gilt weiterhin. Also diese ganzen Finfluencer, diese Zeugs erzählen, wie es lohnt sich ab 25 Euro im Monat in einen ETF zu investieren, da kann man wirklich sagen, nee, das ist... Also für die Alters...
Also man kann das machen, ja. Genau. Und man, es ist besser, als die 25 Euro zu sparen und aufs Girokonto zu legen. Aber es wird nicht dazu führen, dass man dann im Alter durch den Zinseseffekt
die geringste Linderung hat. Also nicht nur nicht fein raus, sondern das verschafft ja wirklich gar keine Linderung. Da würde ich einfach behaupten, wenn ihr 25 Euro im Monat überhaupt, dann verkonsumiert es besser. Also etwas Realismus muss schon sein. Wir können ja mal die Alternativen durchspielen. Jemand ist in einem ordentlich bezahlten Job und kann dann jeden Monat 200 Euro oder mehr sparen. Was tut man dann? Nun, es ist ja nicht möglich, damit eine Eigentumswohnung auf Kredit zu kaufen. Also bei einer relativ günstigen Eigentumswohnung in einer deutschen Großstadt, ne, die sind ja mittlerweile dann auch schon einfach mal 400.000 Euro teuer in den deutschen Großstädten. Ja. Da müsste man jetzt schon 80.000 Euro Eigenkapital haben, um einen Kredit bei der Bank zu erhalten. Bei dem jetzigen Zinssatz von etwa 3,4% würde es bedeuten, man müsste pro Monat 1.600 Euro zur Kredittilgung aufbringen. So, wer das jedoch kann, der wird dann tatsächlich mietfrei leben, was dann natürlich gerade im Alter interessant ist, wenn man kein wachsendes Einkommen mehr erwarten kann, sondern mit einer fixen Rente leben muss. Allerdings wissen wir, es ist sehr schwer, sich in jungen Jahren schon auf einen Ort festzulegen. Und so bleibt unserem Sparer, wenn man jetzt nicht gerade so viel Geld hat, ja, also selbst wenn man sich für eine Stadt entscheiden würde, haben ja viele Leute nicht das Geld, das dazu nötig ist. Und dann bleibt unserem Sparer eigentlich nur noch die Möglichkeit, das Geld festverzinst auf ein Konto zu legen.
Und das ist tatsächlich keine gute Aussicht, denn die Zinsen sind sehr gering. Vielleicht hat man das Glück und bekommt gerade jetzt noch so 2,5%, aber sehr wahrscheinlich werden ja, weil die Leitzinsen gesenkt wurden, diese Zinsen wieder weiter fallen. Noch schlechter wäre es natürlich, das Geld einfach auf dem Girokonto liegen zu lassen, wo es keine oder so gut wie keine Zinsen gibt. Und dann kann man sagen, es ist da immer noch sicherer als unter der Matratze, aber viel bringen wird es nicht. Da ist also die Inflation, die das Geld dann auffrisst. Nun gibt es noch andere Möglichkeiten, also so etwas wie die private Altersvorsorge, Stichwort Rürup und Riester-Rente. Hier sei die Studie von Finanzwende zitiert. Die haben sich mit diesen Produkten beschäftigt, mit diesen privaten Altersvorsorge. Und ein Fazit lautet, nur 2 Rürup-Produkte und kein einziges Riester-Produkt erreichen über die gesamte Vertragszeit eine Rendite von 2%. Wer mit Riester oder Rürup-Rente real kein Geld verlieren will, muss also sehr alt werden. Den Berechnungen zufolge bei typischen Angeboten im Schnitt 99 oder gar 100 Jahre. Ja. Und 2% Rendite meint also, die Inflation hat es dann fast immer gänzlich aufgefressen.
Es ist wirklich ein politischer Skandal, dass diese Geldvernichtungsmodelle staatlich unterstützt und forciert wurden und werden. Und es ist auch skandalös, dass nicht wenige Banken kleinen Sparern aktiv gemanagte Fonds aufschwätzen. Ja, aktiv gemanagte Fonds, wo man also quasi nicht einfach nur einen Index nachvollzieht, was dann ja auch automatisch passieren kann, wie bei ETFs, ja, was dann passiv gemanagt ist. Aktiv gemanagte Fonds, wo sich wirklich jemand dran setzt und sagt, ich glaube, dieses und jene Unternehmen wird gut abschneiden, investieren Sie in meinen Fonds, ich verwalte Ihr Geld und dann wird es ordentlich Wachstum bringen. Die sind im Regelfall schlechter, als wenn man sich einen ganz konventionellen, spießigen MSCI World Index oder sowas, also ETF holt. Das ist ja ein Index, der rund 1.500 Aktien aus 23 Industrieländern umfasst. Und wenn wir jetzt aber diese aktiv gemanagten Fonds uns im Vergleich ansehen, haben wir es mit Fonds zu tun, die oftmals bis zu 2% Gebühren kosten. Und selbst wenn der Fonds, sagen wir mal, 8% schaffen sollte, gehen direkt 2% davon von der erzielten Rendite an die Bank. Und das ist natürlich viel zu viel.
Wie gesagt, wir geben hier keine Anlagetipps, aber sprechen wir mal persönlich. Als Selbstständiger muss ich natürlich auch versuchen, ein bisschen Rücklagen zu bilden. Und so habe ich auch kürzlich begonnen mit ETF-Sparen. Also das heißt, dass dann monatlich etwas von meinem Konto in so ein ETF-Portfolio geht. Und worauf man dabei achten muss, ist natürlich die Gebühr. Und die wird abgekürzt mit TER, also Total Expense Ratio. Und diese TER gibt an die jährlichen Gesamtkosten eines Investmentfonds oder eines ETFs. Und tatsächlich ist es bei diesen aktiv gemanagten Fonds, die einem schnell von der kleinen lieben Hausbank aufgeschwätzt werden, so, dass die Gebühren sehr hoch sind. Und das ist wirklich skandalös, dass das immer noch so weitreichend passiert. Und da ist wirklich mal finanzielle Bildung geboten. Ich würde, und da spreche ich jetzt nur für mich, niemals in einen ETF investieren, dessen Gebühr höher als 0,2% ist. Es wird viel von finanzieller Bildung geredet, aber eigentlich kann man alles, was man wissen muss, innerhalb von 15 Minuten lernen. Und wer sich länger damit beschäftigt, der hat entweder zu viel Zeit oder tatsächlich so immens viel Geld, dass der noch über ganz andere Anlagestrategien nachdenken kann.
Ja, genau. Aber eigentlich sagen diese Finfluencer ja immer dasselbe, also die seriösen Finfluencer, die sagen eigentlich immer dasselbe, also die, die quasi sagen so, wer hier was über hat und das gerade nicht braucht und das investieren will, macht es so und so, die sagen immer dasselbe, wie man konservativ sein Geld anlegen kann. Und da wollen wir doch noch ein, zwei Sachen auch von vermitteln. Es geht natürlich um einen günstigen Broker. Also die Hausbank wird oft zu teuer sein, aber es gibt Alternativen in Form von Apps, die auch mit deutschen Banken kooperieren. Zweitens, man sollte auf lange Sicht sparen. Also wer das Geld in 5 Jahren braucht, da geht natürlich ein höheres Risiko ein. Es könnte ja eine Wirtschaftskrise genau in dem Moment da sein und plötzlich hat sich das Ersparte halbiert. Das heißt, natürlich ist es im besten Fall, wenn man jetzt wirklich über das Alter nachdenkt, ein Prozess, der über Jahrzehnte dauert und dann nimmt man auch später über mehrere Jahre hinweg schon Geld, sodass man eben nicht in diese Bredouille kommt, oh Gott, jetzt habe ich auf einmal keinen Lohn mehr, die Rente ist mir zu klein, die mir der Staat auszahlt, was mache ich jetzt und dann ist gerade Krise und dann sind die ETFs im Wert halbiert. Deshalb langfristige Horizonte und man sollte insbesondere als Anfänger niemals in Einzelaktien investieren. Man sollte erst recht nicht zocken, das sollte man auf gar keinen Fall tun, zum Beispiel mit sogenannten Hebelprodukten. Und da gibt es viele unseriöse Apps, die einen dazu verleiten, weil man da sehr schnell sehr hohe Gewinne erzielen kann. Aber wenn es schief geht und man hat ja als Anfänger keine Ahnung, dann kann das auch riesige Verluste bedeuten, da kann man sich auch sehr schnell in die Insolvenz zocken.
Ja, auf keinen Fall. Ich würde sogar hinzufügen, selbst die glauben, Ahnung zu haben, sich schon lange damit beschäftigen, haben am Ende auch keine Ahnung. Also ja. Sie wissen nicht, was morgen der Markt bringt und vielleicht haben Sie Glück und fallen auf manches nicht so leicht herein, aber im Grunde tappen da alle im Dunkel und viele seriöse Investmentleute sagen auch immer wieder, naja, wenn ich ins Portfolio gucke, am Ende war es der ETF, der breit gestreute, der am besten performt hat und ich habe das nur selten outperformt. Wie ist es jetzt mit Einzelaktien? Marx beklagt in dem eingangs zitierten Brief eine verpasste Chance. Retrospektiv ist natürlich jeder immer der beste Aktionär und denkt, ja, genau so hätte man es machen müssen, hat man dann aber nicht. Schwer ist zu antizipieren, welcher Kurs steigen, welcher fallen wird. Manchmal wird es damit verglichen, dass das wie ist, die Lottozahlen vorherzusagen, aber dieser Vergleich hinkt. Es gibt schon Faktoren, die einem bei der Entscheidung helfen. So kann man den Geschäftsbericht eines Aktienunternehmens lesen, wirtschaftliche Entwicklungen und andere Trends, geopolitische Konflikte beobachten und daraus seine Schlüsse ziehen. Da jedoch die Börsenwerte nicht allein widerspiegeln, was ökonomisch der Fall ist, sondern vielmehr davon zeugen, was andere erwarten, was zukünftig der Fall sein wird, bleibt es ein riskantes Spiel. Wenn ein Unternehmen sein vorher gestecktes Produktionsziel erreicht und dies bekannt gibt, muss das den Aktienwert dann nicht steigern. Möglicherweise haben die Anleger noch mehr erwartet, nämlich dass das Unternehmen sich übertrifft und dann plötzlich fällt die Aktie, obwohl eigentlich das Unternehmen gut dasteht. Oder die Aktie kann auch fallen, weil die Prognose fürs nächste Quartal nicht mehr so gut ausfällt wie für das vorherige Quartal.
Ja, also das heißt natürlich, wenn man in einzelne Aktien investiert, das kann zwar spannend sein, ist aber hochriskant. In der Regel wird man dem Herauspicken von Einzelaktien weniger Rendite abgewinnen können, als wenn man in breit gestreute ETFs investiert. Unsere Lieblingsfinfluencerin Diana zu Löwen sagt ja immer, eine einzelne Aktie ist eine Blume. Und Wolfgang, was ist der ETF?
Ein Blumenstrauß.
So ist es. Und das mag sie zwar beständig wiederholen, und da kann man jetzt auch drüber lachen, dass man immer dieselben drei Weisheiten reproduziert, aber das macht es natürlich nicht ganz falsch. Ja, also es stimmt natürlich trotzdem. Es gibt aber Unterschiede, wenn wir jetzt darüber sprechen, wie riskant ist was und wie einträglich ist was. Wir wollen mal noch einen weiteren Brief von Marx zitieren. Manche werden sich vielleicht schon fragen, was ist das hier? Reden jetzt Ole und Wolfgang nur noch über Anlagestrategien? Keine Sorge, es wird schon um die moralische Ebene und alles später nochmal ausführlicher gehen, aber lassen wir doch mal den alten Marx noch mal sprechen. Ich hatte Rückfälle von Furunkels, ja, das ist sehr typisch für einen Marx-Brief, dass er wieder von Furunkeln, Geschlechtskrankheiten und sonst was berichtet und bin erst seit 14 Tagen wieder ganz frei. Da mich diese lästige Krankheit sehr am Arbeiten hinderte, habe ich, was dich nicht wenig wundern wird, spekuliert, teils in amerikanischen Fonds, namentlich aber in den englischen Aktienpapieren, die wie Pilze in diesem Jahr hier aus der Erde wachsen, für alle möglichen und unmöglichen Aktienunternehmungen zu einer gewissen unvernünftigen Höhe getrieben werden und dann meist zerplatzen. Ich habe in dieser Art über 400 Pfund Sterling gewonnen und werde jetzt, wo die Verwicklung der politischen Verhältnisse neuen Spielraum bietet, von neuem anfangen.
Wir sehen, wenn Marx etwas Geld hatte, dann reizte ihn die Börse. Nun, ETF-Sparen entsteht erst im 21. Jahrhundert, das konnte Marx also noch nicht machen. Und in dem Brief heißt es dann noch weiter: Diese Art von Operationen nimmt nur wenig Zeit fort und man kann schon etwas riskieren, um seinen Feinden das Geld abzunehmen. Ja, das ist ja jetzt eine interessante Formulierung. Wir fragen uns, kann man mit Aktien Investments Klassenkampf betreiben, wie das hier so anklingt? Jetzt werden manche verblüfft sein. Ist nicht das Gegenteil richtig? Wer die Aktie eines Unternehmens kauft, der hilft doch dem Unternehmen. Da muss man sagen, ja, das stimmt nur so halb, denn es ist nicht so, dass man direkt, sondern nur indirekt das Unternehmen unterstützt.
Also wenn ich jetzt die Aktie eines Unternehmens kaufe, dann kaufe ich die ja nicht dem Unternehmen selbst ab im Regelfall, sondern einer dritten Person, die diese Aktie bereits hat. Die hat die wahrscheinlich von der vierten, die von der fünften und so weiter. Und irgendwann kam diese Aktie mal vom Unternehmen, wurde ausgegeben. Sagen wir jetzt, dass Wolfgang verkauft eine Amazon-Aktie. Und dann gibt es ja eine mehr auf dem Markt und die könnte ich zum Beispiel kaufen. Das Unternehmen hat dabei aber nicht zu melden. Das ist ein reiner Handel zwischen Aktionären auf dem Börsenparkett. Nur wenn Amazon neue Aktien herausgibt, erhält das Unternehmen neues Kapital. Das heißt, danach sieht Jeff Bezos nichts mehr von meinen Aktiengewinnen. So gesehen hat er das Unternehmen und auch Jeff Bezos nichts von. Gleichzeitig gilt natürlich, Jeff Bezos hat bis heute selbst viele Amazon-Aktien. Er profitiert, wenn die Aktie gefragt ist. Das erhöht erstmal das Vermögen, das er, wenn auch nicht liquide, hat. Es führt also zu einer Steigerung des Aktienkurses durch die höhere Nachfrage und somit wird die Marktposition des Unternehmens gestärkt. Das verbessert dann zum Beispiel auch die Möglichkeit des Unternehmens in Zukunft weitere Aktien zu emittieren und es ist natürlich auch wichtig, wenn man über sowas wie feindliche Übernahmen nachdenkt. Ja, also wenn ein Unternehmen sich im Streubesitz befindet, also sehr viele Aktien weit verstreut sind und jetzt setzt auf einmal ein riesiger Kursverfall ein, könnte es natürlich sein, dass ein Konkurrent sagt, gut, ich kaufe möglichst viel der Aktien auf, damit ich ein Mitspracherecht habe in den jeweiligen Etagen, sodass ich dann entweder das Unternehmen ja eigentlich quasi ruinieren oder dass ich es auch einfach übernehmen kann. Das ist ja auch eine Möglichkeit.
Ja. Jetzt kann man sagen, ist das nicht viel zu kapitalistisch, wenn man das tut? Aber dann ist auch die Frage, wie sähe dann ein antikapitalistisches Agieren aus? Also wenn man der Börse fernbleibt, ist man ja nicht automatisch antikapitalistisch. Wenn man das Geld verkonsumiert, dann kommt es in die Wirtschaft. Wenn man das Geld konventionell auf eine Bank trägt, dann ist ja das auch ein Institut, das versucht, Profit zu machen. Also auch die Bank ist ja nicht antikapitalistisch. Das muss man, glaube ich, nicht dazu sagen. Und Maurice Höfgen schrieb im Freitag außerdem Folgendes. Wer eine Aktie kauft, beteiligt sich am Eigenkapital eines Unternehmens. Das ist produktiv. Selbstverständlich gibt es auch Casino-Spekulationen an der Börse. Wer zum Beispiel mit Derivaten auf Kursveränderungen bei Aktien, Rohstoffen oder Währungen setzt, der wettet eher, als zu investieren und nimmt sehr wohl teil an einem großen Nullsummenspiel, bei dem die Wettsieger ihre Gewinne auf Kosten der Wettverlierer einstreichen. Das ist der destruktive Teil der Börse. Wer daran etwas ändern will, muss politische Hebel in Gang setzen, um die Spielregeln zu ändern. Und dem ist zuzustimmen, die Spekulationen zum Beispiel auch mit Kryptowährungen kann als Nullsummenspiel bezeichnet werden. Der Bitcoin erwirtschaftet nichts, der Kurs steigt nur deshalb, weil andere davon ausgehen, dass andere auch weitere Bitcoin kaufen werden. An sich ist der Bitcoin aber wertlos und ein Aktienkonzern hingegen, der stellt ja durchaus etwas her, zum Beispiel Photovoltaikanlagen oder Autos.
Obwohl auch hier die Frage wiederum ist, wir haben ja eben gesagt, es ist ja schon so, wenn man eine Aktie kauft und die von einer dritten Person kauft, dann mehrt man ja nicht mehr wirklich das Eigenkapital des Unternehmens. Also an der Stelle würde ich schon Maurice widersprechen, dass man also nicht das Eigenkapital der Firma dadurch erhöht. Man erhöht vielleicht die zukünftige Möglichkeit, weitere Aktien zu emittieren und so weiter. Also in der Hinsicht wirkt man vielleicht stabilisierend. Aber es ist jetzt ja nicht so, dass Amazon angewiesen ist auf dich oder mich als Käufer von Aktien.
Nein, aber der Wert deiner Aktie, der setzt sich ja auch nicht nur aus den Erwartungen zustande, sondern auch daraus, dass das Unternehmen etwas produziert. Während zum Beispiel der Bitcoin oder wenn ich jetzt einfach nur wette, geht was rauf oder runter, da ist ja nichts, keine realwirtschaftliche Bindung in der Weise da.
Na klar, nur ich sag mal so, also weil Maurice sagt ja, wer eine Aktie kauft, beteiligt sich am Eigenkapital eines Unternehmens, das ist produktiv. Das klingt ja so wie, ich kaufe eine Aktie, dadurch hat das Unternehmen eigenes zusätzliches Kapital, stellt was her und das führt dann zu Steigerungen der Realwirtschaft und so.
Nee, das negiert Maurice auch vorher in seinem Artikel. Also okay, er sagt auch, man kauft einander die Aktien ab und nicht dem Unternehmen die Aktien
ab. Okay, gut. Nee, dann stimmt das auf jeden Fall. Dann
ist es eine Rückbindung an die Realwirtschaft, ja.
Ja, nee, klar. So gesehen auf jeden Fall. Und er weist ja darüber hinaus darauf hin, dass das Sparbuch auch nicht antikapitalistisch ist. Das stimmt natürlich. Man kann jetzt auch natürlich zur Totalverweigerung übergehen. Man kann alles Geld, das man übrig hat, spenden. Wer jedoch tatsächlich etwas sparen will, der muss mit Widersprüchen leben. Und wenn das schon so ist, dann sollte man wenigstens nicht dumm handeln. Was meint Marx denn eigentlich, wenn er sagt, sollten wir uns jetzt mal fragen, dass man seinen Feinden das Geld abnehmen kann? Damit kann zweierlei gemeint sein. Erstens, wenn man zum Beispiel darauf wettet, dass der Aktienkurs eines Unternehmens fällt, dann kann man damit Profit machen. Marx sagt ja zum Beispiel, ja, hier sind diese ganzen Unternehmungen, die sind vollkommen aufgeblasen, die sind totaler Unsinn. Und der sagt also, im richtigen Moment reingehen in die Blase und dann kurz bevor sie platzt, verkaufen. Kann man machen, ist hochgradig riskant, sollte man also eigentlich nicht machen. Wir wissen ja auch, Marx war in Wahrheit nicht sonderlich erfolgreich als Aktionär. Das ist ja ein bisschen die Ironie der Geschichte. Zweitens, wenn man als Linker einen Gewinn an der Börse macht, dann kann man aber natürlich auch mit dem Geld etwas Sinnvolles tun. Ja, also es auf diese Weise, in Anführungszeichen, den Feinden abzunehmen, dass man also sagt, ich finde einen anderen Aktionär und der ist so doof und der kauft mir dann diese in Wahrheit wertlose Aktie ab und der bleibt dann bald drauf sitzen, dann schädigt man ja diesen Aktionär, aber man schädigt ja wirklich nicht das dahinterstehende Unternehmen. Und von daher können wir festhalten, wenn man als Linker tatsächlich einen Gewinn an der Börse macht, kann man mit dem Geld viel Sinnvolles tun. Man kann eine linke Zeitung abonnieren, man kann linke Kultur unterstützen, man kann sich und Freunden etwas kaufen. Das ist sicherlich besser, als wenn Rechte den Gewinn einfahren und damit ein Buch von Frank Thelen kaufen oder der FDP Geld spenden.
Nun ist es aber so, dass, wenn man jetzt mal bei der Einzelaktie bleibt, der Aktienkurs aus Gründen steigen kann. Zum Beispiel, wenn es das Unternehmen schafft, eine ordentliche Lohnsenkung durchzusetzen. Also wenn man zum Beispiel auch gewerkschaftliche Arbeit behindert. Und wir haben ja schon mal den Wohlstand für alle Literatur über ein Buch gelesen, das das sehr plastisch auf den Punkt bringt, nämlich Otto der Großaktionär von Gisela Elsner. Dort geht die Geschichte ja so, dass Otto angestellt ist bei einem Chemieunternehmen und er auch zugleich Aktionär dieses Unternehmens ist, Kleinaktionär, aber nicht Großaktionär, wie er manchmal glaubt zu sein. Und seine Aktie steigt, wenn Umweltauflagen und Arbeitsschutz hintergangen werden. Und am Ende ist es so, dass die Aktie deshalb steigt, weil Entlassungen drohen und auch Otto entlassen wird. Also wir sehen da natürlich, dass diese Aktienkurse nicht einfach so steigen, weil ein Unternehmen gut wirtschaftet, sondern Lohnsenkungen oder auch Preissteigerungen sorgen dafür. Insofern ist also das Mitspielen an der Börse auch etwas, bei dem man sagen kann, naja, man ist dann auch Teil dieses Systems.
Genau, also ja, man kann halt einerseits sagen, und das ist sicherlich nicht falsch, dass es moralisch fragwürdig ist, weil man Teil dieses Systems ist. Man kann es natürlich auch umdrehen, gerade weil wir wissen, die Aktienmärkte schwimmen in Geld. Also die haben nicht unser Geld nötig, um zu reibungslos zu funktionieren. So sieht die Welt nicht aus. Also es ist nicht so, dass man sich da irgendwie an etwas mitschuldig macht und ansonsten würde der Kapitalismus jetzt zusammenbrechen. Man kann auch wirklich umgekehrt sagen, wer das macht, der reduziert die eigenen Schäden. Ja, also die Schäden, die einem durch Inflation, Preissteigerungen, erzwungene Lohnsenkungen oder sonst was, wie es jetzt bei VW zum Beispiel stattfinden soll, wie sie einem durch so etwas entstehen. Das wäre jetzt quasi die positive Fassung desselben Gedanken. Jetzt haben wir deutlich gemacht, Einzelaktien besser sein lassen. Es gibt sowieso kein risikofreies Anlegen an der Börse, aber man kann Risiken minimieren. Das geschieht durch ETFs, die zunächst einmal den Vorteil haben, dass sie nicht aktiv, sondern passiv gemanagt werden. Das heißt, sie bilden nur einen bestimmten Markt oder einen jeweiligen Index ab. Also wer jetzt zum Beispiel einen DAX-Index kauft, einen DAX-ETF, das ist einfach, das kann jeder Computer, kann einfach quasi nach
jeder Computer bauen. Vielleicht nicht, aber die guten Computer.
Genau, die können dann einfach das nachbasteln. Ja, also was auf dem DAX passiert, was man da bei den Unternehmen sehen kann, das wird dann quasi repliziert, das passiert automatisch und kostet dementsprechend natürlich viel weniger Geld, als wenn ein einzelner Manager da sitzt, ein angebliches Finanzgenie wie zum Beispiel Dirk Müller, ja, und dann da aktiv managt. So. Bei aktiven Fonds, da spekulieren solche Manager ja darauf, dass sie es besser wüssten als der Markt. Im Regelfall stimmt das nicht. Und da könnte man zum Beispiel in US-Tech-Fonds auflegen und dann davon ausgehen, dass Meta in Zukunft besser performen wird. Und deshalb nimmt man einen höheren Anteil dieser Aktien in den Fonds auf. Ein ETF hingegen bildet einfach nur ab, was ohnehin schon der Fall ist. Also ist wie ein Spiegel. Und dieses passive Management sorgt dafür, dass der schon erwähnte TER in der Regel sehr gering ist. Er sollte bei unter 0,2% liegen.
In Deutschland kann man mittlerweile in über 2000 verschiedene ETFs investieren. Das klingt jetzt wahnsinnig unübersichtlich. Es gibt ETFs für einzelne Länder, für einzelne Sektoren, klimafreundliche ETFs, ETFs, die die 500 wichtigsten Konzerne beinhalten oder die Emerging Markets. Es gibt auch zum Beispiel einen God Bless America ETF und wir können uns ein bisschen denken, worum es da geht. Da geht es um Patriotismus, da geht es um die großen, guten, alten amerikanischen Werte, also Ausbeutung von Natur und Mensch noch und nöcher. Das ist Patriotismus, also sowas gibt es natürlich auch. Je spezieller diese ETFs sind, desto risikoreicher sind sie in der Regel auch, denn dann sind wir ja wieder bei diesem Beispiel mit dem Blumenstrauß, ja, ein Blumenstrauß, der ganz viele Blumen hat und die Industrieländer abbildet, ist natürlich nicht so risikoreich wie einer, der sich nur auf Rosen konzentriert, denn was ist, wenn die Rosen in eine Krise geraten, dann steht man da mit seinem ETF.
Ja, und die meisten konventionellen Finfluencer würden sagen, oft lohnen sich solche Risiken nicht. Also die sagen dann zum Beispiel, MSCI World hat jetzt in den letzten Jahrzehnten zumindest sehr gut performt. Also die Rendite in den letzten 10 Jahren lag bei 7%, also wirklich bei einem X-fachen der Zinsen, die man sonst mitunter bekam. Teilweise waren die an Deutschland wirklich auf null oder negativ gesunken. 30 Jahre, da waren es immerhin noch 5,89%, da waren also ein paar Krisen dazwischen. Und über 40 Jahre hat dieser MSCI World ETF 7,74% pro Jahr gebracht. Also das ist schon eine große Menge. Hier sehen wir aber natürlich auch nochmal Schwankungen, weshalb wir nochmal sagen möchten, wer tatsächlich über so etwas nachdenkt, der muss halt langfristig sich orientieren. Aber mit einem Sparbuch hätte man solche Renditen niemals erreicht.
Wie funktioniert jetzt so ein ETF? Es gibt verschiedene ETFs und verschiedene Arten, wie der zusammengebaut ist. Bei so einem MSCI World ETF, zum Beispiel von BlackRock oder Vanguard, gibt noch andere Anbieter, da setzt man auf eine physische Replikation. Das heißt, es werden schon Aktien gekauft. Da gibt es so eine gewisse Sampling, eine optimierte Sampling-Methode. Das heißt, in diesem MSCI World Index sind über 1500 Unternehmen. Es werden dabei nicht alle Aktien des Index gekauft, sondern nur eine repräsentative Auswahl. Und diese Auswahl soll gewährleisten, dass die Performance dann zum Beispiel des MSCI World möglichst genau nachgebildet wird. Typischerweise werden die größten und liquidesten Positionen bevorzugt. Wenn mehr Anleger dann in den ETF investieren, wenn wir jetzt beispielsweise sagen, wir gehen da mal mit 1000 Euro rein, dann wächst ja das Fondsvolumen und dann wird automatisch, das ist ja passiv gemanagt, werden zusätzliche Aktien gekauft, um die Indexgewichtung beizubehalten.
Jetzt haben wir eben schon eine Kritik formuliert an der Börse, die natürlich absolute Gültigkeit hat, die wir auch schon mehrfach vorgebracht haben. Du hast es verglichen mit Otto dem Großaktionär, dass es also sehr gut möglich ist, dass die Profitabilität des Unternehmens und damit die Dividenden, die gezahlt werden können, dass all das gesteigert wird, indem Schäden an Natur und Menschen auftreten. Das ist absolut richtig. Es gibt aber leider auch sehr viele schlechte linke Kritiken an der Börse. Zum Beispiel, wenn es um die Aktienrente geht. Da heißt es dann gerne, dass so das Geld an der Börse verspekuliert wird und dass möglicherweise am Ende nichts mehr da ist. Und da sollte man doch entgegenhalten, ja, es kann zu einem Totalverlust kommen, wenn die Weltwirtschaft nämlich zusammenbricht. Also dann würde es zu diesen Totalverlusten kommen, beziehungsweise wenn eine nicht enden wollende Rezession sich global ausbreitet. Auch dann würden die ETFs natürlich nicht weiter steigen. Jedoch hätte man dann ganz andere Probleme als ein rotes Portfolio. Also wer davon ausgeht, dass demnächst alles zusammenbrechen wird, der sollte gar kein Geld sparen, sondern lieber alles jetzt gleich verjubeln. Denn wer davon ausgeht, dass alles zusammenbricht, dann ist es auch egal, ob ich das Geld in einem ETF habe oder ob ich es bar unterm Kopfkissen habe, dann ist es ja eh nichts mehr wert. Das heißt, wenn man von solchen Horrorszenarien ausgeht, dann sollte man sich solche Fragen gar nicht stellen.
Kommen wir deshalb zu einer seriöseren Einschätzung. Der Ökonom Stefan Schulmeister sagte in einem Freitag-Interview vor einer Weile, dass auch die Altersvorsorgesysteme in England, Holland und den USA dafür gesorgt haben, dass ja immer mehr Kapital an die Börse fließt. Und das ist auch ganz wichtig, wenn man will, dass die ETF immer weiter steigen, dass die Renditen immer weiter steigen. Schulmeister sagt, es entsteht ein Prozess, wo Aktien zu einer Art Geldmaschine zu werden scheinen, zu einer wunderbaren Welt, wo aus Geld immer mehr Geld wird. Dabei sagt schon die Logik, dass das Spiel immer nur so lange weitergehen kann, solange das, was zufließt, größer ist als das, was abfließt. Der Kuchen muss also, sagt uns Schulmeister hier, größer werden. Würden bedeutende Industrieländer beispielsweise ihre Pensionsfonds liquidieren oder würden einfach irgendwann nicht mehr genügend nachkommen, irgendwann ist es ausgereizt, dann würde natürlich auch der MSCI World nicht mehr auf Dauer so gut performen.
Und Schulmeister erklärt weiter, solange es immer neue Anleger gibt, die Geld zuschießen, könnte das fast endlos so weitergehen. Der DAX könnte auch 10.000 Punkte, 100.000 Punkte erreichen. Es glaubt doch ohnehin schon lange niemand mehr daran, dass die Aktien und ihre Kursniveaus wirklich den Wert des Realkapitals und die Gewinnerwartungen der Realwirtschaft widerspiegeln. Es wird in dem Moment zum Problem, wenn es in die andere Richtung kippt. Über Jahrzehnte haben wir mehr Anteilsscheine am BIP produziert als das, worauf sie bezogen sind. Wenn eine kritische Masse an Anlegern ihre Anteilsscheine dann wieder in Anteile des BIP eintauschen will, zum Beispiel weil sie jetzt ihre Renten ausschütten lassen, gibt es ein systemisches Problem. Nochmal, das ist noch kein akutes Problem. Ich bin niemand, der sagt, das Spiel ist bald vorbei, aber es ist bei systemischer Betrachtung irgendwann unvermeidbar. Gut, das ist jetzt natürlich die Frage. Also zum Beispiel bedeutet es ja nicht unbedingt, dass alle Leute komplett rausgehen. Es wird ja auch viele Leute geben, die zum Beispiel sagen, einen Teil nehmen sie ihrem Portfolio für die Altersvorsorge. Viel wird aber auch vererbt, ja, weil ja das Streben nach Reichtum schon ein endloser Selbstzweck ist im Kapitalismus. Es gilt natürlich auch für Leute, die ein ordentliches Portfolio angespart haben, dass die das gegebenenfalls auch weiter vererben und nicht liquidieren. Dennoch ist natürlich klar, das ist alles ein Spiel, was denen zugutekommt, die früh investiert haben. Also wer früh investiert hat, der steht dann gut da. Wer jetzt erst dazukommt, der droht, zu spät zu kommen oder auf jeden Fall deutlich schlechter dazustehen.
Kommen wir zu einem moralischen Einwand. Bushido war kürzlich in einer Sendung zu Gast, der Aktionär, und sagte dort, dass er so unglaublich viele Gewinne gemacht hat mit Investments in Rüstungskonzerne. Daraufhin gab es einen Shitstorm, dann hat Bushido ein Video aufgenommen, in dem er sagt, ja, das ist wohl falsch, also spende ich jetzt das Geld, ich liquidiere diese Aktien. Gut, kann man ja, mal sehen, was er dann da macht. Jedenfalls zeigt das natürlich, aha, es gibt also da schon moralische Grenzen offenbar. Das ist jetzt aber Folgendes, dass wir, wenn wir über ETFs sprechen und zum Beispiel über einen MSCI World ETF sprechen, müssen wir ja auch sehen, dass auch Rüstungskonzerne dort vertreten sind, dass sie abgebildet werden, weil sie aufgrund ihrer hohen Marktkapitalisierung im Index vertreten sind. Also wer jetzt sehr flächendeckende ETFs besitzt, wird sehr wahrscheinlich auch Rüstungskonzerne mit im Portfolio haben. Das ist natürlich jetzt so, dass die Rüstungskonzerne nicht darauf angewiesen sind, dass wir da investiert sind. Denen geht es auch sonst prächtig. Aber ja, es bleibt ja doch so ein Beigeschmack auf jeden Fall da, dass man also da mit drin hängt irgendwie. Und das ist jetzt natürlich ein besonders krasses Beispiel bei Rüstungskonzernen, aber man kann es natürlich auch sagen, diejenigen, die zur Miete wohnen, die einen ETF dann haben, der breit gestreut ist, haben vermutlich dann indirekt dadurch auch Aktien von ihrem Wohnkonzern, der dafür sorgt, dass ihre Mieten steigen und dadurch die Aktie besser performt. Also wir kommen da aus gewissen Widersprüchlichkeiten nicht heraus.
Und das ist halt wieder die Frage, wie verhält man sich dazu? Also man könnte ja dann zynisch sagen oder zynisch, ich weiß nicht, ja, also man könnte auf jeden Fall sagen, es scheitert ja nicht an meinem Geld. Also dass diese Unternehmungen funktionieren, liegt jetzt ja nicht daran, ob ich da jetzt noch in diesen ETF investiere oder nicht. Und dann kann man dann zum Beispiel sagen, naja, dann mache ich das und hole mir quasi einen Teil des Schadens, der mir entstanden ist, durch diese Unternehmen wieder zurück. Das wäre eine Möglichkeit. Ansonsten kann man natürlich auch sagen, man will ESG-konforme ETFs beispielsweise. Ja, also da geht es dann um Fragen sozialer Gerechtigkeit, ökologischer Gerechtigkeit und so weiter. Und das Problem hier ist natürlich, dass Unternehmen, die sich das auf die Fahne schreiben, die dann diesen Kriterien besonders stark genügen, dass diese Unternehmen wiederum schlechter abschneiden als zum Beispiel so ein MSCI World. Das heißt, alles, was ökologisch ist, was sozial ist oder was dann auch ein gewisses Risiko hat, zum Beispiel, wenn man in sogenannte Schwellenländer investiert, wo man noch gar nicht weiß, wie sich das Wachstum wirklich entwickelt, da hat man einfach schlechtere Renditen. Das muss aber nicht so bleiben, können wir berichten. Und das hängt von politischen Entscheidungen ab. Und zwar nicht in der Hinsicht, dass man jetzt sagt, ja, die deutsche Politik zum Beispiel läutet eine grüne Wende ein und dann werden auch ESG-konforme Unternehmen mehr Profit bringen, sondern eher im Gegenteil, man verwässert eigentlich diesen ESG-Begriff. Und zwar sorgt man dafür, dass, also das wollen FDP und CDU beispielsweise, die wollen ESG-konform Rüstungskonzerne einstufen lassen. Die sagen quasi, für die soziale Sicherheit in unserer schönen sozialen Marktwirtschaft in Deutschland ist die Verteidigungsfähigkeit oder wie Boris Pistorius sagt, die Kriegstüchtigkeit so dermaßen wichtig, dass das jetzt auch ESG-konform ist. Und auf diese Art und Weise wird dann vielleicht auch bald der ESG-konforme ETF mehr Geld einbringen. Nur halt mit dem kleinen Problem, dass das Ursprungsunbehagen, das man hatte, immer noch nicht getilgt ist.
Eine Sprecherin des Interessenverbands der deutschen Investmentbranche, BVI, sagte in einem Interview, die EU-Behörde ESMA hat im Mai 2024 Leitlinien für nachhaltigkeitsbezogene Zusätze in Fondsnamen veröffentlicht, die erstmalig EU-weite Mindeststandards definieren. Demnach sind lediglich völkerrechtlich geächtete Waffen wie zum Beispiel Streubomben, chemische und biologische Waffen in als nachhaltig bezeichneten Fonds verboten. Die EU-Kommission stellt insbesondere klar, dass der EU-Rahmen zur Nachhaltigkeit keine Investitionen in Rüstungsfirmen unterbinden soll. Das heißt, man hat also auf der EU-Ebene genau das schon gemacht, hat das also aufgeweicht. ESG-konform kann sich also auch nennen der ETF zum Beispiel oder ein anderer Fonds, der in Rüstung investiert. Ob die einzelnen Fonds das dann auch machen, das wird sich zeigen. Einige haben schon reagiert und nehmen das jetzt mit auf und haben genau diese Argumentation, die du eben vorgestellt hast. Soziale Sicherheit wird gewährleistet durch das Militär. Sicherheit bedeutet nicht nur Windräder und Solaranlagen, sondern bedeutet auch Panzer. Es ist wirklich absurd. Und ja, dann kann natürlich sein, dass
Ich habe gestern im Handelsblatt gelesen, Waffen retten Leben.
Ja, genau. Und in diese Richtung geht das also sehr. Und ja, da sind wir. Also wie gesagt, es ist auch möglich, dass man mit einem restriktiven ESG-konformen ETF möglicherweise künftig hohe Renditen einführt. Das können wir ja alles nicht wissen. Nur momentan sieht das so aus und man versucht genau diese ESG-Standards, die ja ohnehin schon relativ weit gefasst sind, immer weiter aufzuweichen.
Klar, da ist sehr, sehr viel Greenwashing letztlich dabei. Und ja. Das stößt man natürlich auf ein allgemeines Problem. Ja, wer irgendwie sagt, ich möchte zum Beispiel im Alter irgendwie klarkommen, denn es ist ja ein reales Problem. Also die Rente in Deutschland ist natürlich dadurch, dass man einerseits die Demografie hat und dass die Politik nicht durch eine Umverteilungspolitik dem entgegensteuern will, ist die Rente real bedroht, also dass quasi immer weiter das Rentenniveau sinkt, beziehungsweise dass das Renteneintrittsalter erhöht wird, was ja auch Christian Lindner kürzlich gefordert wird, was ja auch de facto einer Rentenkürzung gleichkommt, wenn man erst später in Rente gehen darf. Und dann ist die Frage, wie mache ich das? Und dann hat man wirklich ein gesellschaftliches Problem, nämlich jeder sollte doch eigentlich einen schönen Lebensabend haben, wenn er fleißig gearbeitet hat ein paar Jahrzehnte lang. Hat man dieses gesellschaftliche Problem, was eigentlich kollektiv gelöst werden müsste, komplett individualisiert? Also wer das nötige Kleingeld hat, ja, wer viel sparen kann, weil er einen gut bezahlten Job hat oder vielleicht auch von Hause aus vermögend ist, der kann dann eben sagen, ach ja, ich zahle viel in solche ETFs ein, weil ich dann weiß, dass sich das ein paar Jahrzehnte später richtig rentiert hat, denn wer viel reinsteckt, der bekommt natürlich auch viel raus. Und der Rest hat dann große Probleme. Deshalb auch nochmal, also diese Folge ist ja heute wirklich, quasi richtet sich an den Teil unseres Publikums, der sagt, ja, wir haben durch zum Beispiel eine ganz gute Beschäftigung die Möglichkeit, was zu sparen. Uns ist natürlich klar, dass uns viele Studenten zuhören oder auch Leute, die niedrig entlohnt sind, denen sich diese Frage leider Gottes eh nicht stellt. Und die haben da dann auch für die ist das keine Lösung, überhaupt nicht.
Nein, das geht nur mit höheren Löhnen, mehr Sozialstaat und all dem. Und das ist nicht individualistisch zu lösen. Also das ganze ETF-Sparen ist eine individualistische Antwort auf ein gesellschaftliches Problem. Und dieses gesellschaftliche Problem wäre gesellschaftlich zu lösen. Das geschieht aber nicht.
Völlig richtig. Und interessant wäre jetzt noch mal abschließend, das nur so als kleiner Gedanke, den man mal so mitnehmen und selbst weiter spinnen kann. Was wäre denn eigentlich für die Volkswirtschaft damit getan? Also man sagt ja immer, hohe Sparrate ist für die Volkswirtschaft schlecht. Klar, in Deutschland sagt man immer, Sparen ist toll, aber eigentlich wird ja fast jeder Ökonom sagen, wenn zu viel gespart wird, kommt der Wirtschaftskreislauf ins Stocken etc. Das ist schlecht für die Wirtschaft, das führt zu sinkendem Konsum und das bedeutet wieder eine Abwärtsspirale. Das heißt also, es ist eigentlich auch aus so einer gesamtwirtschaftlichen Perspektive nicht unbedingt wünschenswert, dass immer größere Teile der Bevölkerung, immer größere Teile ihres Einkommens einfach nur in die Aktienmärkte investieren, anstatt sie zu verkonsumieren.
Ja, und es sind ja keine Investitionen in der Form, wie wir eben gesagt haben, dass daraus etwas Neues entsteht, wenn man jetzt in einen ETF anlegt. Das ist ja was anderes, wenn man jetzt wirklich sagt, ich gebe jemandem 100.000 Euro, damit er seine Firma errichten kann oder so etwas. Das findet ja hier nicht statt, sondern es ist ein Sparen und man entzieht damit der Wirtschaft Geld und das bedeutet natürlich auch, dass der Konsum sinkt.
Wolfgang, würdest du mir 100.000 Euro geben, wenn ich eine Idee hätte?
Nee, ich glaube, du hast nicht dieses Unternehmer-Mindset.
Aber du.
Und damit sind wir auch schon am Ende. Ich weise noch darauf hin, am 17.11. bin ich im Filmmuseum Frankfurt. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!